Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Petrus, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Die heutigen Lesungen sprechen beide von der Macht des Glaubens. Ohne Glauben erreichst du nichts. So wie ich vor knapp 30 Jahren sind heute die jungen Priester, wenn sie das Seminar hinter sich lassen, davon überzeugt, dass das, was die Juden im Alten Testament geschrieben haben, Übertreibung ist und die Hälfte davon nicht stimmt. Dass das meiste davon Mythen und ausgedachtes Zeug sind. Mir hat man im Seminar gesagt, dass es Übertreibung ist. Auch auf dem Gymnasium sprachen die Kommunisten von Mythen. Vielleicht erinnert ihr euch an das Buch über die Mythologie von Koschidowski, damals eine Pflichtlektüre in der 9. Klasse. Und nachdem du mit Mühe deinen Glauben gegen die Kommunisten verteidigt hattest, sagten dir die Menschen des Glaubens, dass es Übertreibung sei. Heute kaufst du deinen Kindern religiöse, katholische Bücher, die den Titel tragen »Legenden über die Heiligen des Herrn«. Wenn du ein Buch über die Heilige Schrift kaufst, bekommst du zu hören, dies sei die Katechese der ersten Kirche, dass Menschen es sich ausgedacht hätten und hier nicht Gott spreche. Man liefert dir immer neue Sichtweisen, die dir sagen sollen, dass es dies niemals gegeben hätte. Dass in Amerika jeder 200. Fall eine unbefleckte Empfängnis sei und dass die Christen ein Problem hätten, weil die Heilige Schrift nicht echt sei. Und in so einer Realität finden sich der Priester und der Gläubige wieder, um die Stimme Gottes zu hören. In der Kirche wird alles getan, damit du an nichts glaubst, sondern alles mit dem Verstand wahrnimmst. Alle begeistern sich für die Denker, die Zugang zu den Rednerpulten und Lehrstühlen der Kirche haben. Und diejenigen, die versuchen, von Gott und dem Glauben zu sprechen, bekommen an den Hochschulen zu hören, dass so eine Blickweise auf die Realität unwissenschaftlich und für eine Hochschule unangemessen sei. Solche Worte habe ich an einer katholischen Hochschule, an der ich beschäftigt war, zu hören bekommen. Daraufhin habe ich mir erlaubt, zu fragen, ob es sich hier um eine konfessionelle, eine katholische Hochschule oder um eine weltliche handle. Wir sollten uns entscheiden. Schließlich tragen wir den Titel einer päpstlichen Universität. Wenn bei uns solche Dinge geschehen, dann muss wohl der Papst seinen Glauben verloren haben. Der heilige Apostel Johannes steht dagegen vor uns und sagt, dass der Schlüssel zu allem der Glaube an Jesus Christus sei, daran, dass er Gottes Sohn ist. Heute hat er in einem wundervollen Vergleich seine Natur beschrieben. Der Mensch besteht zu einem Großteil aus Wasser, Blut und Geist, also der Seele. Sie sind es, die Zeugnis ablegen. Johannes hat das alles gesehen. Er sah das Blut aus der Seite des Erlösers fließen, sah das Wasser. Und er glaubte daran, dass im Menschen eine Seele ist, ein unsterblicher Geist, der ewig existieren wird. Alle, die sagen, dass sie nicht glauben, sind daher offizielle Lügner. Es gibt heute keine andere Sichtweise. Wenn mir jemand von euch sagt, dass er nicht an Gott glaubt, dann antworte ich ihm sogleich mit den Worten Papst Franziskus und des Denkers Alessandro Volta: Wer nicht an Gott glaubt, der glaubt an Satan. Und wir haben das heutige Evangelium. Uns wurden alle Glaubenszeichen genommen. Das Niederknien, das sich zu Boden werfen, das sich bekreuzigen. Alles wurde zerstört. Was hat denn heute den Erlöser für sich eingenommen? Was für einen Glauben muss dieser Aussätzige gehabt haben? Nur zur Erinnerung, die Aussätzigen mussten sich in isolierten Gebieten, in Ghettos aufhalten. Ihm mussten ein paar Verrückte geholfen haben, denn Lepra ist eine ansteckende Krankheit. Er muss sich also durch die Gebiete geschlagen haben, in denen die normale Bevölkerung lebte. Welche Hilfe muss er bekommen und welche Tricks angewandt haben, um durchzukommen? Der am ganzen Körper Aussatz hatte. Das heißt, er befand sich bereits im letzten Stadium der Krankheit. Zur Zeit der Kreuzzüge trug einer der Könige Jerusalems beim Umgang mit Menschen eine silberne Maske, um seinen Aussatz und sein zerstörtes Gesicht zu verbergen. Der am ganzen Körper Aussatz hatte. Das heißt, für ihn gibt es keine Hoffnung mehr. Selbst wenn er wieder gesund würde, so blieben doch überall die Spuren der Krankheit zurück. Aber was macht dieser Mensch? Er zeigt seinen Glauben und seinen Respekt und wirft sich vor ihm zu Boden. Sobald er Jesus sah, warf er sich vor ihm zu Boden. Während heute in Gestalt des Brotes in der heiligen Monstranz Jesus der Herr vorbeizieht, sitzen die Menschen mit einem Bier auf der Bank und schießen Fotos. Von Niederknien keine Spur, geschweige denn, dass sich jemand zu Boden werfe. Er warf sich zu Boden und bat Jesus: Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Ein gläubiger Mensch wird Gott niemals Bedingungen stellen. Er wird immer im Indikativ auftreten. Wenn du willst. Wenn du willst, ich flehe dich nicht an, es liegt in deiner Hand. Und vor aller Augen streckt Jesus die Hand aus und sagt: Ich will es, werde rein. Das ist mein Wirken, sagt Gott. Wir müssen uns durch das heutige Evangelium ins Bewusstsein rufen, dass alles, was geschieht, das Wirken Gottes ist. Eure gegenwärtige Situation, eure Ritterschaft, euer Opfer und die Tatsache, dass ihr an der Seite Pfarrer Nathaneks steht, sind das Wirken Gottes. Am meisten fürchte ich den Ungehorsam gegenüber Gott. Mir kommen dabei zwei große Kämpfer für die Intronisation in den Sinn. Pfarrer Tadeusz Kerstin. Ich habe ihm die Botschaften Gottes übergeben und ihm eine gottgewollte Union unter Beibehaltung der Autonomie beider Bewegungen vorgeschlagen. Er hat sie abgelehnt und ist schon nicht mehr unter uns. Er wollte nicht. Pfarrer Jan Mikrut von den Redemptoristen war so mutig. Auch ihn gibt es nicht mehr. Denkt an diese Worte. Ich will. Alles, was bei uns geschieht, geschieht durch Gott. Er verlangt von uns große Opfer. Einschließlich dem, dass uns später wie bei dem Aussätzigen körperliche Male bleiben. Er wird uns heilen. Der Ruf, der seinen Taten vorauseilt, bewirkt, dass die Menschen in Massen kommen. Alle wollen etwas von Jesus. Aber der Herr braucht ein wenig Erholung und Vereinigung mit Gott. Er zog sich an einen einsamen Ort zurück, um zu beten. Ich bitte daher um Verständnis für meine Vorgehensweise. Vor der Messe, ab 16 Uhr, bin ich nicht mehr zu sprechen. Abends muss ich in Ruhe beten. Meinen Verpflichtungen gehe ich bis 1 oder 2 Uhr nach, wenn es schnell geht, auch nur bis 12. Nach 18 Uhr habe ich für alle Zeit. Je nach Bedarf bete ich bis 9, 10 oder auch 11 Uhr. Einmal im Monat mindestens bis 12. Und mindestens einmal im Monat enden unsere Treffen irgendwann zwischen 3 und 4 Uhr nachts. Uns bleibt das Gebet, das Verharren bei Gott. Wir müssen uns bloß seinem Willen überlassen. Gott macht nur eine Bewegung. Und das dröhnende, schreiende Europa wird fröhlich feiern. Ihr könnt beruhigt sein. Haltet nur durch, denn wenn es auf der Erde keine Opferlämmer, keine auserwählten, verrückten Seelen mehr geben wird, dann werden die Ereignisse an Geschwindigkeit zunehmen. Denn dann wird die Existenz der Welt völlig zwecklos sein. Die Mutter Gottes sagt, dieses Geheimnis der Sendung des Heiligen Geistes ist ebenfalls pures Glück. Der Heilige Geist ist reine Liebe, mit welcher uns Gott in der dritten Person beschenkt. Die Freude über den Besitz des Heiligen Geistes ist so gewaltig, weil sie von keiner irdischen Abhängigkeit verdeckt wird. Der Heilige Geist ist frei und gibt seine Freiheit seinen Verehrern. Und das ist wundervoll. Unabhängig von Institutionen oder einem Machthaber, der Verbeugungen und Gehorsam fordert, ergießt sich der dreieinige Gott im Geschenk der dritten Person, im Geschenk des Heiligen Geistes, auf wen er will, wann er will, und so viel er will. Ihr könnt beruhigt sein. Die Mutter Gottes sagt, dass keine irdische Abhängigkeit die Freude über den Besitz des Heiligen Geistes verdeckt. Das Geheimnis der Sendung des Heiligen Geistes 50 Tage nach dem Fortgang meines Sohnes ist das Geheimnis der großen Liebe Gottes. Die Mutter Gottes denkt hierbei an den Tod Jesu Christi und zählt 50 Tage von da an. Das sind 10 Tage nach seinem Aufstieg in den Himmel. Gottes, der selbst erneut auf die Erde herabgekommen ist, um das Schwächliche zu stärken, um den verstorbenen Geist der Apostel wiederzubeleben und um meine Wunden durch Liebe zu heilen. Gott kommt also praktisch schon zum dritten Mal auf die Erde herab. Das erste Mal beim Schöpfungsakt. Denn er teilt sich mit dem Menschen und der Welt. Das zweite ist die Verkörperung, die Geburt. Und heute erfahren wir, dass die Sendung des Heiligen Geistes der dritte Abstieg Gottes auf die Erde ist, um das Schwächliche zu stärken, um den verstorbenen Geist der Apostel wiederzubeleben und um meine Wunden durch Liebe zu heilen. Der letzte Schliff am ersten Band des Buches, die Stundenuhr des Leidens unseres Herrn Jesu Christi, ist getan. Ein gewaltiges Stück Arbeit. Meine Gedanken wandern zur Intronisation und zu den Leitgedanken dieses Buches. Für morgen ist als Lesung aus der Heiligen Schrift der Prophet Jesaja vorgesehen. Dort steht geschrieben, dass er all jene vernichten wird, die Gott nicht ehren. Das Buch Jesaja, ab Kapitel 60. Lest es euch durch. Die Auserwählten erhalten die Gnade. In der morgigen Lesung des Breviars wird es heißen, dass eine neue Erde und ein neuer Himmel entstehen werden, wo alle Gott verehren werden. Wir warten folglich darauf, dass Gott ein viertes Mal auf dieser Erde erscheinen wird. Die Intronisation ist die Ankündigung dieser großen Ereignisse auf den Ebenen des Glaubens und des Geistes. Diese Ereignisse betreffen die gesamte Menschheit und die ganze Natur, das ganze Universum. Die Mutter Gottes sagt weiter, dass die Welt durch die Sendung des Heiligen Geistes erneut von der Gegenwart Gottes erfüllt wurde. Dies alles war notwendig, um den Geist der Apostel zu stärken. Erst diese Ebene der Liebe Gottes begann bei den Aposteln alles zusammenzufügen. Später gibt es kein Halten mehr. 50 Tage nach dem Tod des Erlösers schaut Paulus nicht mehr auf den Altar. Er geht hinaus auf die Straßen Jerusalems und beginnt zu predigen. Die Macht des Heiligen Geistes ist so stark, dass er 5000 bekehrt. Wenn ihr die Apostelgeschichte durchlest, erkennt ihr diesen Mechanismus des Kampfes mit den Aposteln, also mit dem Heiligen Geist, wieder. Ihre Haltung ist ungehorsam gegenüber den Pharisäern und ein totaler Widerstand. Sie akzeptieren jedes Leid, jede Geißelung und sind bereit zu sterben. Wenn Gott euch mit der Freude des Heiligen Geistes und seiner Gegenwart erfüllt, werden eure Umgebung und die Welt euch gegenüber ratlos sein. Die Mutter Gottes sagt daher weiter, dass der Heilige Geist die leeren Herzen wiederfinden musste, die durch das Leid vorbereitet und durch Reue demütig gemacht wurden. Großartige Wege, um jeden von euch zu führen. Ihr durchlebt dies alles, denn ihr seid bereits durch das Leid vorbereitet. Ihr habt dafür, dass ihr hinter dem König steht, ordentlich Prügel bezogen. Ihr wurdet durch Reue demütig gemacht. Verzeiht, aber ihr versteht selbst das Drama eures Menschseins, wer wir waren und wer wir sind. Durch Reue demütig gemacht. Petrus hat dies verstanden, als der Hahn krähte. einschließlich Johannes, befielen alle Apostel im Garten Gethsemane Zweifel. Er musste die leeren Herzen wiederfinden. Ihr werdet seit über 3 Jahren geschlagen, misshandelt und ausgelacht. Irgendwann werdet ihr den Eindruck haben, dass wir nicht mehr weitermachen können, dass uns die Argumente ausgehen und die Kraft zum Weitermachen fehlt. In der Mystik nennt man dies eine dunkle Nacht. Ratlosigkeit, schlechte Gebete, Nüchternheit, alles fällt in sich zusammen. Du bist scheinbar allein, von Gott verlassen, alles ist zu Ende. 1000 Fragen, warum, wozu? Du musst zuerst diese 3 Ebenen durchschreiten. Lehrung, Vorbereitung durch das Leid und Demütigmachung durch Reue. Du wirst den Zustand der Apostel erlangen, denn durch Jesus unseren Herrn wurden sie zu schwarzen Schafen. Du bist sein Jünger, du bist ein Galiläer. Sie müssen sich selbst zu ihrer Schuld bekennen. Herr, ich habe dich verraten. Erst nachdem der Mensch so durchgewalkt wurde, beginnt der Heilige Geist zu wirken. Die Mutter Gottes sagt weiter, Ängstlichkeit, Scham und Schmerz sind für ihn kein Hindernis. Es geht um die Wirkung des Heiligen Geistes. Die Apostel haben das durchgemacht. Das Leid war groß, sie haben Scham und Schmerz empfunden und mit Gott nicht Schritt halten können. Der Heilige Geist überwindet das alles. Den Hochmut jedoch überwindet er nicht, wie die Mutter Gottes sagt, denn Hochmut und übermäßiger Seelenaufruhr sind für den Heiligen Geist immer ein Hindernis. Daher müsst ihr in dem, was ihr tut, unwahrscheinlich demütig sein. Der ein oder andere wird wunderlich werden, aus den Reihen ausbrechen, während der Messe beim Sanctus, bei der Austeilung der Heiligen Kommunion und bei der Erteilung des Segens nicht niederknien. Aber lasst euch dadurch nicht unterkriegen. Und lasst keinen Seelenaufruhr zu. Dass ihr es irgendwann nicht mehr aushaltet und während der Austeilung der Heiligen Kommunion ruft, alle auf die Knie. Bleibt ganz ruhig. Akzeptiert das alles mit Demut. Was die innere Formung betrifft, habe ich euch den Weg schon gezeigt. Ihr braucht das nicht noch auszuweiten. Sonst bringt ihr, besonders was die Frömmigkeit des Gebets angeht, so einen Seelenaufruhr mit ein, dass ihr durchdreht. In einem Monat hört ihr, dass es etwas Neues gibt, eine andere Litanei, eine andere Novene. Ihr werdet durchdrehen. Und Satan geht es genau um so ein Chaos. Heute habe ich dem Herrn gedankt, dass diese Massen von Besuchern vorbei sind. Müssen wir wissen, welcher Pfarrer oder Wissenschaftler im Fernsehen wann was über mich gesagt hat? Haben wir denn dadurch hier bei uns besseres Essen, mehr Geld oder ein besseres Allgemeinbefinden? Ich bin euch sehr dankbar. Die Lawine der Bitten um Gebete, Novenen und andere Dinge ist vorbei. Lasst uns auf das beschränken, was wir haben. Lasst uns an unsere Einsiedelei und das Gebet denken. So wie es heute im Evangelium gesagt wurde, man muss sich manchmal an einen einsamen Ort zurückziehen und beten können. Ich kann sagen, dass sich mein Lebensstil geändert hat. Ich danke den Bewohnern dieser Einsiedelei für ihr Verständnis dafür, zu welchen Zeiten ich zu sprechen bin und wann nicht. Ich werde nicht mehr um 7 Uhr gerufen, weil jemand an der Tür steht. Ihr wisst genau, wie der Tagesablauf ist, dass ich abends nach der Heiligen Messe für niemanden mehr zu sprechen bin, weil ich mich zum Kreuzweg begeben, beten und Ruhe finden muss. Es tut mir leid, aber man kann nicht den ganzen Tag über Kunden bedienen. Im vergangenen Jahr haben ungefähr 10.000 Menschen unsere Einsiedelei besucht. Überlegt einmal, wie soll man das schaffen? Deshalb sage ich allen, dass meine Hauptsprechzeit um 18 Uhr ist. Dann habe ich für alle Zeit. Denn meine Mission ist eine andere. Ich soll das Wort verkünden. Gott hat mir nicht gesagt, ich solle mich mit euch unterhalten. Wenn ich mich nur mit euch unterhalte, trockne ich aus. Ich soll bloß das Wort verkünden und beten. Ich habe mich heute sehr darüber gefreut, dass Jesus der Herr uns gezeigt hat, wie sehr er sich über die mehrbändige Ausgabe des Buches »Die Stundenuhr des Leidens unseres Herrn Jesu Christi« gefreut hat. Er hat sogar einige Gnadenbereiche beschränkt, damit wir uns voll auf dessen Fertigstellung konzentrieren konnten. Und wie ihr wisst, müssen wir tatsächlich nur noch die letzten Details abschließen. Die nächsten Bände werden schneller gehen. All diese Textsammlungen der Mystiker müssen zusammen komponiert werden, damit ein einheitliches Ganzes daraus wird. Noch einmal zur Erinnerung. Deine Ängstlichkeit, dein Scham und dein Schmerz sind für den Heiligen Geist kein Hindernis. Hochmut. Wenn du Gott bist, dann steig vom Kreuz. Wenn du Gott bist, dann finde Arbeit für mich. Das ist Hochmut. Herr, wenn du willst, finde Arbeit für mich. Wirf dich zu Boden. Und übermäßiger Seelenaufruhr. Deshalb sage ich euch voll Freude, dass in unserer Einsiedelei eine angenehme Stille eingekehrt ist. Dadurch beten und arbeiten wir nicht weniger als zuvor. Aber wir haben einen Rhythmus gefunden, von dem wir wissen, dass diese Maschinerie einfach nicht noch schneller arbeiten kann. Um das Wirken des Heiligen Geistes anzuziehen, sollte der Mensch Ruhe finden und den Heiligen Geist mit allem, was er bringt und so wie er ist, wirklich annehmen wollen. Wisst ihr, wovor ich bei unserer Tätigkeit am meisten Angst gehabt habe? Davor, dass wir uns totlaufen. Eine Aktion nach der anderen und ein Mechanismus nach dem anderen. Den Bewohnern der Einsiedelei rate ich immer, dass sie im Laufe des Tages wenigstens 10 Minuten Zeit für die Anbetung finden. Sonst halten wir nicht durch. Sonst werden wir die Intensität der zukünftigen Ereignisse nicht aushalten. Wenn es im vergangenen Jahr 10.000 Menschen waren, die versorgt werden mussten, wenn um 20 Uhr die nächste Familie anreist, und noch eine, und noch eine. Irgendwann sind unsere Grenzen erreicht. Achtet bitte auf die Ankunftszeiten, damit ich den Kopf frei habe und mich besser auf die Heilige Messe konzentrieren kann. Und auch Mikołaj muss Gelegenheit zum Beten haben. Haltet die Zeit zwischen 18 und 22 Uhr frei. Vielleicht können die Leute vor 18 Uhr anreisen oder einen Termin vereinbaren und kurz am Tor warten. Sonst kommen um 20 Uhr 5 Leute, um 21 Uhr 10 Leute und so weiter. Und ich finde vor lauter Nachrichten keine Zeit für das Gebet. Der Teufel gibt keine Ruhe. Die moderne Kommunikationstechnik ist ein Segen, aber auch eine große Gefahr. Für uns liegt der Schlüssel darin, Ruhe und Zeit für Gott, unseren Herrn, zu finden. Wir haben den Kreuzweg eingerichtet und ich habe darüber nachgedacht, wie ich den Garten der Mutter Gottes beleben kann. Auf ganz einfache Weise. Um die Menschen anzuziehen, müssen wir ganz einfach vorgehen. Mindestens einmal pro Woche gehen wir zum Gebet in den Garten der Mutter Gottes oder zum Kreuzweg oder beten den Rosenkranz. Wenn der Mensch sich Räume vorbehält, zu denen der Heilige Geist keinen Zugang hat, kann er nicht von diesem mitgerissen werden. Wenn er sich jedoch völlig öffnet, zeigt der Heilige Geist ihm, was es bedeutet, aus dem Heiligen Geist geboren zu werden. Herr Pfarrer, ich bin ein Katholik, aber das mit der Abtreibung übertreibt mal nicht. Übertreibt mal nicht mit der Unauflöslichkeit der Ehe. Du lässt dir also Räume frei, zu denen der Heilige Geist keinen Zugang hat. Herr Pfarrer, nun übertreiben Sie es mal nicht mit dem Beichten. Ich habe doch schließlich niemanden umgebracht. Wie oft habe ich solche Sätze während meiner Priesterschaft gehört? Sie rufen, ich verstehe nicht, was ich euch beichten soll. Im Leben mit Gott reservieren wir uns also Räume, die uns gehören. Dabei wollen wir weniger Autonomie erlangen als Souveränität. Wir sind also Fürsten. Die Mutter Gottes weist uns darauf hin, dass sich dann die Geburt aus dem Heiligen Geist in uns nicht vollziehen wird. Und ohne die Geburt aus dem Heiligen Geist wird es keine Evangelisierung im Stil des heiligen Paulus und der Apostel geben. Dass die Kirche im Sterben liegt, die Missionen und Pfarrgemeinden aussterben, bedeutet, dass der Heilige Geist aufgehört hat, in der Kirche zu wirken. Versteht ihr? Nur um des Geldes willen betätigen sich noch einige. Denn noch kann man Einkünfte daraus erzielen. Noch gibt es Güter, die man verkaufen kann, damit die restlichen Totengräber unbeschwert bis zum Ende überleben können. Aber sie bringen nichts mehr hervor. Obwohl wir materiell nicht direkt mit der Kirche als Institution verbunden sind, verfallen wir in unseren Familien derselben Krankheit. Wir pflanzen Kinder, aber wir pflanzen in ihnen nicht mehr Gott. Seht ihr, dieselbe Krankheit. Der Heilige Geist ist in der Kirche und in uns gestorben. Das erneute Herabkommen Gottes auf die Erde im Geheimnis der dritten Person vollzieht sich nicht mehr. Deshalb liegt einer der großen strategischen Erfolge der postkonziliarischen Reformen im Tod des zweitägigen Pfingstfestes, der Sendung des Heiligen Geistes, mit all seinen Ritualen und Zeichen. Mikołaj und ich beziehen die Erscheinung des Herrn noch in die Sonntage im Jahreskreis mit ein, als achter Tag. Als achter Tag der Dreikönigsoktav. In der Oktav gab es immer drei Gebete während der Heiligen Messe. Zur Offenbarung, zur Mutter Gottes und abwechselnd ein Gebet für die Kirche und für den Papst. Die großen Oktaven beinhalten immer diese drei Gebete. Heute gibt es das nicht mehr. Die Verehrung der Mutter Gottes ist verschwunden. 400.000 Priester hätten im Laufe dieser Woche täglich für den Papst oder für die Kirche beten können. Wie viele sind nicht in den Himmel gelangt? Heute gibt es das nicht mehr. Es gibt keine Oktav mehr. Und man erzählt uns, dass die Weihnachtsfesttage am Fest der Taufe des Herrn zu Ende sind. Dabei dauern für uns die Weihnachtsfesttage bis zum 2. Februar. Das wurde ganz clever eingerichtet. Von den drei großen Festen, Ostern, Heilige Drei Könige und Sendung des Heiligen Geistes, wurden zwei bereits abgeschafft. Und jetzt wird alles getan, um Ostern abzuschaffen. Man hat euch bewiesen, dass der zweite Feiertag rechtlich nicht mehr dem Sonntag gleichgestellt ist. Das Gleiche gilt für den zweiten Weihnachtsfeiertag. Unsere Bischöfe haben das einfach so abgeschafft. Und was bleibt? Welches Verständnis kann es denn heute für den Heiligen Geist geben, wenn es in der Liturgie keinen Bezug mehr zu ihm gibt? Wir bemühen uns, wenigstens einmal im Monat eine Votivmesse für den Heiligen Geist in Schwarz abzuhalten und folgen damit Schwester Miriam von Abilene, die bereits im 19. Jahrhundert die Priester angefleht hat, dass es einmal im Monat eine Messe für den Heiligen Geist gebe. Alles ist verschwunden. Wie kann man also heute von einer Geburt aus dem Heiligen Geist sprechen? Bei vielen Menschen weckt es die Frage, wer ist das? Woher kommt er? Ein Geist? Jetzt übertreib mal nicht. Ich sehe keinen. Amen.